Frank hat seiner Predigt den Titel gegeben: Gnade befähigt zur gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung in der Ehe. Ich bitte euch nun mit mir den 1. Petrusbrief, Kapitel 3, aufzuschlagen. 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Petrus, der Apostel Jesu Christi, schreibt an die Gläubigen, an die Geliebten, an die Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Soweit Gottes Wort.
Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken für deine Treue und Gnade, dass wir dein Wort haben dürfen, dass dein Wort uns Weisheit und Licht gibt auf unserem Weg, und danke, dass wir es sehen dürfen. Du hast durch dein Wort geredet, du redest heute noch durch dein Wort zu uns, wenn wir es lesen und wenn wir uns in deine Gegenwart stellen. Und das beten wir, dass du durch dein Wort heute Morgen durch unsere Herzen erreichen möchtest, und ja, dass wir gehorsame Kinder sind, die das beachten, was du uns zeigst und lehrst. Amen. 1. Petrus, Kapitel 3, 1 bis 7, Thema Gnade befähigt zur gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung in der Ehe. Wir bitten um Gottes Segen für das Reden und für das Hören seines Wortes. Nun, das ist ein Thema, das ist eigentlich kein Thema für mich. Und ich habe mir vor Jahren nicht gerade ein Gelübde gemacht, aber mir doch fest vorgenommen, nie über dieses Thema zu reden. Bis ich in dieser Betrachtung über den 1. Petrusbrief auf diese Verse gestoßen bin, einiges dazu gelesen, gehört habe, und das hat mich so bewegt, dass es mich in gewisser Hinsicht fürchtend freut, also ich freue mich, aber ich fürchte mich auch, nun doch diesen Text mit euch gemeinsam anzuschauen. Ich möchte vorwegschicken, ich habe sehr viel profitiert von einigen Männern Gottes, die sich mit diesem Text sehr gut beschäftigt haben, und das hat mich wirklich sehr getroffen, und vielleicht gelingt es, dass einiges von dem, was mich beschäftigt seitdem, doch auch Ausdruck findet in dieser heutigen Predigt. Nun, ein Prediger hat einmal gesagt, wenn du deinen Ruf als Prediger endgültig ruinieren willst, dann predige über 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Denn dort geht es um Unterordnung, um Ehre und so weiter. Und spätestens dann wirst du in einer modernen Gemeinde es sehr schwer haben. Und das stimmt sicher. Das ist kein einfaches Thema in der heutigen Zeit. Und darüber zu sprechen, zu unterrichten in unserer modernen Kultur, stellt ein gewisses Risiko dar. Es ist in den Ohren vieler unserer Zeitgenossen fast unerträglich geworden, überhaupt nur von Unterordnung zu reden. Dieser Begriff ist so negativ behaftet inzwischen, dass nur das reine Lesen eines solchen Verses manche schon zur Weißglut getrieben hat. Und dann noch in diesem Kontext, wo Petrus ja erwähnt, dass sie das tun sollen, die Frauen, mal ganz plakativ gesagt, sich unterzuordnen. Und vor allem auch dann, wenn das Gegenüber, der Ehemann, überhaupt nicht gläubig ist. Ist das nicht lieblos, so etwas von einer christlichen Frau zu fordern? Und dann leben wir in einer Gesellschaft, wo das Individuum, das Individualistische fast sklavisch vergöttert wird, auch die sogenannten individuellen Rechte. Und da passt das mit Unterordnung noch viel weniger hinein. Es geht ja eher darum, sich aller Unterordnung zu entledigen, um, wie man meint, nun endlich frei zu sein. Und deshalb ist das ein heikles, ein schwieriges Thema, auch im christlichen Kontext, auch in einer Gemeinde. Aber nichtdestotrotz ist es Wort Gottes und enthält gerade diese Passage genau für diesen Bereich der Ehe einige ganz wichtige und ganz markante, prägnante Ermahnungen in dem Kontext dessen, wo Petrus inzwischen gelandet ist, Kapitel 3. Nun, um diesen Text zu verstehen, müssen wir, das haben wir schon einige Male ja auch erwähnt und gesagt, wir sind in einem Teil in diesem Brief, wo es darum geht, nun nach dem, was in Kapitel 1 als das Evangelium für die Gläubigen gezeichnet worden ist, dass sich das nun im Leben der Gläubigen auswirkt. Das christliche Zeugnis in einer gottlosen Welt, könnte man sagen, seit Kapitel 2, Vers 11 und 13. Und das in einer solchen Gesellschaft, wie damals war, unter der römischen Herrschaft, wo die Verse 13 bis 16 schon eigenartig anmuten, wenn dort von Unterordnung unter die Obrigkeit gelehrt wird in diesem Brief, könnte man sagen, ja, das geht ja gar nicht, oder? Man muss sich doch dagegen auflehnen. Nein, das Prinzip zieht Petrus weiter über auch das Gebiet der Arbeit und dann eben zur Ehe. Nun, zu dieser Zeit war es normal, dass Frauen den Glauben oder die Religion ihres Mannes annahmen oder übernahmen, spätestens bei der Heirat. Es war damals auch so, dass Frauen eigentlich keine Rechte hatten, wenn man einiges liest über die römische Gesellschaft, wo schon zum Beispiel das öffentliche Auftreten einer Frau, das nicht erlaubt war, zur Scheidung und zur Ächtung führen konnte, merken wir, dass diese Verse, die hier Petrus spricht, in eine sehr brisante Zeit für Frauen hineinfällt. Ganz im Gegensatz zu unserer Zeit, die in ein anderes Extrem inzwischen gekippt ist, so könnte man das vielleicht sagen. Wenn sich nun eine Frau bekehrt hat, unabhängig von ihrem Mann, dann war das eine prekäre, eine schwierige Situation, sowohl für sie wie auch für den Mann. Und da spricht nun Petrus in diese Situation hinein. Das sollten wir beachten. Nicht nur in diese Situation, aber auch besonders in diese Situation. Er erwähnt das auch in den Versen, die wir gehört haben. Und gibt den Frauen, solchen Frauen, die in einer solchen Situation stehen, weisen biblischen Rat, wie ihr Zeugnis sein kann, um vielleicht doch die Männer zu gewinnen. Und das trifft auch auf Vers 7 zu, wo es um den Mann geht. Da kommt eine Formulierung vor, wir werden die nachher noch genauer anschauen, wo von Behinderung, von Gebeten geredet ist, wenn eben der Mann nicht in dieser Art und Weise mit seiner Frau umgeht, wie das in Vers 7 charakterisiert ist. Und da stutzen sogar Christen, die normal bibelgläubig und treu sind. Denn das ist oftmals uns Männern nicht so bewusst, dass wenn wir uns nicht dementsprechend in unserer Ehe bewegen und verhalten Die Gefahr besteht, dass unsere Gebete, wie es hier heißt, behindert werden. Dass Gott auf unsere Gebete nicht hört. Und deshalb, obwohl nur ein Vers für die Männer hier in diesem Passage, den sechs für die Frau, ein für die Männer, ein gewisses Ungleichgewicht könnte man sagen, ist dieser eine Vers doch so prägnant und so wichtig, gerade für uns Männer. Und dann noch ein letztes als Einleitung, was hier Petrus zeichnet, vor allem in den ersten sechs Versen, von diesem stillen und ruhigen Wesen, das ist etwas, was eigentlich grundsätzlich für jeden Christen, für jeden bekennenden Christen gilt. Das finden wir an anderen Stellen nicht nur auf die Frau bezogen, sondern auf den Mann bezogen. Und manches, was wir auf den Mann bezogen finden, finden wir in ähnlicher Weise auch generell auf alle bezogen. Einander zu ehren zum Beispiel, erwähnt das Petrus auch in Kapitel 2, wo er sich auf alle Menschen bezieht. Nicht nur der Mann zu seiner Frau, sondern grundsätzlich das gleiche Wort da, wie auch hier in Kapitel 3, Vers 7. Und deshalb gilt alles immer für uns alle, was wir in diesen sieben Versen finden. Nun, wir haben gesehen, Paulus spricht hier, nachdem er in Kapitel 1 über das Evangelium Gottes gesprochen hat, auf diese einzigartige Art und Weise, wo er in diesem Lobpreis ausbricht und sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu dieser einzigartigen Hoffnung. Und dann führt er das aus und landet in Kapitel 2, wo er uns zeichnet, die Gläubigen zeichnet, als ein heiliges Priestertum, als Hausgenossen Gottes, als zugehörig zum Reich Gottes, um dann eben in Kapitel 2, Vers 11, in diesen ermahnenden Teil einzusteigen. Geliebte, ich ermahne euch nun als Fremdlinge und Beisassen, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Und dieses Gut hier ist mehr als nur gut, es ist eigentlich ein Begriff, der von Schönheit redet. Etwas, was wir in Kapitel 3, Vers 7 wiederfinden. Ein aus den Augen Gottes oder in den Augen Gottes wohlgefälliges, schönes Leben. Dazu sind wir durch die Gnade Gottes, als Empfänger der Gnade Gottes, als nun als Heilige, als Gottes Hausgenossen, als ein geistliches Priestertum dazu aufgerufen. Und wir haben gesehen, das fängt dann an in Kapitel 2, Vers 11, 2, Vers 13 mit der Obrigkeit, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Und dann in Vers 18 geht es zu dem Bereich der Arbeit, könnte man sagen, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und da merken wir, dass Petrus sehr wohl realistisch diese Ermahnungen schreibt, in nicht ideale Verhältnisse, in denen die damals Gläubigen und auch heutigen Gläubigen meistens gelebt haben und leben. In einem Staat spricht er das hinein, der totalitär regiert wurde. In eine Arbeitswelt spricht er das hinein, wo es sonderbare, sonderliche, wie Luther das übersetzt, glaube ich, Herren gibt, also Arbeitgeber gibt, die nicht sehr gut mit ihren Angestellten umgehen. Und dann kommt er zu diesem intimsten Bereich in Kapitel 3, Vers 1 bis 7, nämlich wie, könnte man fragen, wirkt sich nun diese erfahrene und erlebte Errettung genau in diesem Bereich aus? Mit Petrus verbinden wir sowas wie, wenn wir uns mit irgendeinem aus dem Neuen Testament am ehesten identifizieren können, dann ganz sicher mit Petrus, der, wie wir oft das etwas plakativ und etwas vereinfacht empfinden, sehr, sehr so tollpatschig da durch das Neue Testament stolpert, dort hinein und so weiter. Und wir merken, der ist fast wie wir, auch nicht so geschickt, nicht so weise, der immer den Mund offen hat, zu Zeit und Unzeit, könnte man sagen, und so weiter. Und wir vergessen oftmals, dass Petrus auch verheiratet war. Wir merken das ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, wo die Schwiegermutter des Petrus erwähnt wird, die die Heilung des Herrn erfährt. Und dann war doch Petrus einige Zeit mit dem Herrn wirklich unterwegs. Und wie war das wohl für seine Frau gewesen, dass nun ihr Mann, ein Fischer und ein Handwerker, könnte man sagen, sich nun aufgemacht hat, in diese 3 Jahre Abwesenheit von daheim. Nun später in 1. Korinther 9 wird, wie beiläufig in einer anderen Diskussion erwähnt, Paulus erwähnt dort, dass es die Gewohnheit war von manchen Aposteln, dass sie ihre Frauen wie mitgenommen haben, dort wo Gott sie hingesandt hat. Und da erwähnt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 5 speziell Petrus. Also auch Petrus war dann später mit seiner Frau unterwegs im Dienste des Herrn. Und daraus können wir schließen, dass seine Frau das sehr wohl mitgemacht hat, was sich damals abgezeichnet hat, als Petrus mit dem Herrn fast 3 Jahre lang unterwegs war. Und wie oft haben sie wahrscheinlich über manches gemeinsam gesprochen, vielleicht auch da, wo er menschlich gesprochen diesen Brief geschrieben hat und er überlegt hat, wie schreibe ich das? Vielleicht hat er sich mit seiner Frau auch unterhalten darüber. Und beide, auch sie, war im höchsten Maße motiviert und integriert in die Verantwortung und Aufgabe ihres Mannes. Und das bewegt mich, wenn ich dann diese Verse lese, wo sich mein etwas naives Bild vielleicht von Petrus als dieser tollpatschige Jünger, der dem Herrn hinterher stolpert durch das Neue Testament, plötzlich ein ganz anderes Gesicht bekommt. Ein Mann, der sehr sensibel und sehr bewusst und weise nun in eine sehr nicht einfache menschliche Beziehung hineinspricht, als der, der er ist mit seiner Frau. Und Gott ihn inspiriert, genau diese 7 Verse zu schreiben, um auch dadurch unser Herz zu erreichen mit dieser Botschaft. Und eins wollen wir von Anfang an festhalten. Das, was vielleicht Petrus an diesem Brief am wichtigsten war, wie er diesen Brief auch aufgebaut hat, ist, dass das Evangelium Gottes im Leben eines Gläubigen den Unterschied ausmacht im praktischen Leben, den bestechenden Unterschied ausmacht in jedem Bereich des Lebens eines Christen, in dem er stecken mag. Und egal, wie kompliziert oder schwierig die Situation ist, in der jemand steckt, ob er nun unter einer Regierung ist, die gottlos ist, ob er nun unter einem Arbeitgeber arbeitet, der gottlos ist, ob er nun in einer Ehe ist, die problematisch und schwierig ist, wo vielleicht das Gegenüber gar nicht gläubig ist, wo er in einer Welt lebt, wenn wir weiterlesen den Brief, wo Verfolgung, Ungemach und alles Mögliche herrschen soll, so zeigt doch dieser Brief, das Evangelium Gottes im Herzen eines Gläubigen macht den bestechenden und eindeutigen Unterschied, sodass das lebbar, erlebbar zum Zeugnis und zur Ehre Gottes ausschlagen muss. Und er sagt eigentlich, das christliche Leben kann unter allen Umständen gelebt werden. Das ist eine der Kernbotschaften dieses Briefes. Das christliche Leben kann unter allen Umständen in jeder Situation gelebt werden, wenn wir uns ganz ihm hingeben. Als dem Herrn. Das kommt mehrmals in diesem Briefe vor. Und das wird auch unsere Beziehungen verwandeln. Das wird auch unsere Beziehungen beeinflussen als Zeugnis für den Herrn. Und er macht eines klar, du ordnest dich nicht unter einfach per se, weil es der Staat ist oder weil Cäsar so ein netter Kerl ist. Du ordnest dich unter um des Herrn willen. Wenn du in einer schwierigen Arbeitssituation stehst, du ordnest dich unter, nicht unter deinen Chef, weil er so gut oder schräg ist, sondern als dem Herrn, als in der Gegenwart des Herrn stehen, wenn wir diese Verse dort lesen. Und in der Ehe genau das Gleiche. Eine Frau, wir reden mal von hier, ist aus den ersten 6 Versen, ordnet sich unter um des Herrn willen. Ein Mann tut das, was in Vers 6 steht, um des Herrn willen. Und um des Herrn willen findet darin Ausdruck, dass er seine Frau ehrt. Um des Herrn willen findet darin seinen Ausdruck, dass er mit Erkenntnis und Einsicht mit ihr umgeht. Und das ist das wichtige Prinzip. Egal in welchem Bereich des Lebens wir gefordert oder herausgefordert sind, um des Herrn willen werden wir das tun, was in seinem Worte steht. Das ist die Herausforderung, das ist die Aufforderung, die uns Petrus hier in diesem Briefe gibt. Nun, so beginnt auch, und wir wollen so in diese ersten 6 Verse kurz einsteigen. Ich habe vergessen am Anfang zu sagen, dass ich wahrscheinlich im Februar einen zweiten Teil versuche zu machen, weil mir völlig klar ist, dass in einer Einheit wie heute Morgen nur einiges erwähnt werden kann, aber mir doch eine ganze Reihe von Dingen weiter anliegen sind, das auch vielleicht in einer zweiten Einheit noch zu thematisieren. Deshalb, wenn nicht alles so genau und so systematisch hier durchgegangen wird in diesen 7 Versen, heute Morgen, es gibt noch eine zweite Chance für mich, um hier noch auf manches Detail, auf manche Besonderheit und Eigenheit hier einzugehen. Aber das nur nebenbei gesagt. Das erste Wort, das wir in diesem Kapitel 3 finden, ist ebenso. Ebenso. Oder in gleicher Weise. Ebenso ihr Frauen. So wie beim Staat in Vers 13, so wie bei den Haussklaven oder Sklaven in Vers 18, so auch die Frauen. Und damit meint Petrus nicht nur, dass sie sich einfach unterordnen, sondern als dem Herrn unterordnen. Nicht auf ihn zu schauen, auf den Ehemann, der, wie vielleicht Petrus, ein recht illustrer Ehemann sein kann. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Petrus kein einfacher Mann war. Stell dir vor, er kommt heim und erzählt, wie er wieder ermahnt werden musste von dem Herrn. Und dann hat sich seine Frau gedacht, Mann, muss das sein? Benimm dich oder was auch immer. Um des Herrn. Aus Gehorsam dem Herrn gegenüber. Und was heißt dieses Wort unterordnen? Dieses Wort unterordnen hat auch im Griechischen diesen Aspekt der Ordnung. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott ordnet auch Beziehungen, die er mit den Seinen hat. Das sehen wir zum Beispiel in den Bündnissen des Alten Testamentes und auch in dem neuen Bund des Neuen Testamentes. Das hat eine gewisse Ordnung. Da gibt es eine gewisse Struktur in diesem Bunde, der in Jeremia und in Hesekiel als dieser neue Bund bezeichnet wird. Wir merken von Anfang an der Schöpfung, dass Gott ein ordnender Gott ist. Er ordnet diese Beziehungen. Und letztlich heißt Unterordnung, dass wir anerkennen, wenn es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, anerkennen die Verantwortung meines Gegenübers, die Gott ihm gegeben hat. Mich hier einzuordnen in diese Rolle und in diese Verantwortung, die konkret hier aus der Perspektive der Frau Gott dem Mann gegeben hat. Wir erinnern uns vielleicht an diese Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wo Paulus erwähnt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau. Gott aber der Haupt des Christus. Wir haben hier drei Ebenen, die hier Paulus erwähnt. Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Wir nennen das oftmals diese Linie der Verantwortung, die Gott in seiner Ordnung für die Beziehungen zwischen uns und ihm gegeben hat. Und deshalb können wir auch sagen, dass sich Christus auch in gewisser Hinsicht unter Gott, den Vater, untergeordnet hat. So wie sich der Mann unter den Herrn unterordnet und so wie sich die Frau, um in dieser Linie der Verantwortung zu bleiben, nun unter dem Manne unterordnet. Oder anerkennt die Verantwortung und Rolle, die Gott dem Manne gegeben hat. Und das sagt Petrus in eine Situation hinein, wo vielleicht die Ehe gar nicht gut aussah. Er vielleicht gar nicht gläubig war. Das hebt aber nicht dieses Gebot, diese Aufforderung auf, die Petrus hier in diesem Vers 1 vorlegt. Es ist eigentlich so, als würde Petrus sagen, was ist der Grund, warum diese Anordnung so bestehen bleibt? Nun, der eigentliche Grund, und das, was Petrus vielleicht in einer Diskussion gesagt hätte, wäre, der Grund ist, dass letztlich diese Ehebeziehung, auch wenn sie nicht ideal ist, wie manche andere Beziehung nicht ideal ist, wie der Staat zu seinen Bürgern, wie der Arbeitgeber zu seinen Arbeitnehmern, wie Mann und Frau, repräsentiert oder illustriert Ehe etwas Größeres. Und im Alten und Neuen Testament ist klar, oder merken wir klar, dass die Ehe eine lebendige Illustration ist, was es bedeutet, wenn Gott und Mensch durch seine Gnade zusammengekommen sind. Sie zeigt auf was Höheres. Und das führt Paulus auch in Epheser 5 aus, wo er das erwähnt. Er redet von etwas Höherem, von dem die Ehe eine Art Abbild ist, eine lebendige Illustration einer einzigartigen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Gott und uns Menschen. Und etwas von dem sollte doch in der Ehe, in dem praktischen Ehealltag zum Vorschein kommen. Und eines davon ist zum Beispiel eben, dass die Frau die Verantwortung des Mannes in dieser Beziehung anerkennt. Auch wenn, und das müssen wir Männer oftmals sehr oft leider eingestehen, auch wenn wir Männer das oftmals so unvollkommen auch tun. Und hier bin ich selber zutiefst betroffen. Aber hier erinnert Petrus an das, was wir von Anfang der Bibel an her wissen, die eigentliche Aufgabe und der eigentliche Dienst der Frau ist, um ihren Mann eine passende Gehilfin zu sein. Was er dann in Vers 2 bis 6 ausführt, ist, dass, wie vielleicht das ausschauen soll, indem, sagt er in Vers 2, sie euren in Furcht reinen oder heiligen Wandel angeschaut haben. Und dann führt er das aus und sagt, euer Schmuck oder eure Schönheit, könnte man sagen, sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Überziehen von Kleidern oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Petrus sagt den Frauen, dass er eigentlich möchte, dass sie schön sind. Aber eine Schönheit, die Gott sieht, eben nicht eine äußere Schönheit oder die nur aus einer äußeren Schönheit besteht, sondern von einer inneren Schönheit, die ihr hier in diesen Worten so schön zeichnet in Vers 3. Euer Schmuck sei nicht äußerlich und dann Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck, in dieser unvergänglichen Schönheit des sanften und stillen Geistes, der vor Gott köstlich ist. Und das ist erstaunlich. Vielleicht erinnert manche sich an einen Vers, wo es auch von einem sanften und ruhigen Wesen die Rede ist. Vielleicht erinnern sich manche an Matthäus 11, wo Jesus sagt, denn ich bin sanftmütig. Wo er sie einlädt, zu ihm zu kommen. Und was hier Petrus eigentlich beschreibt, ist, dass Frauen christusähnlich, eine christusähnliche Schönheit in ihrem inneren Wesen lernen sollen, etwas, das unvergängliche Schönheit ist und die vor Gott sehr kostbar ist. Christusähnlichkeit. Und wenn das dann sich in einer Beziehung zeigt und auswirkt, dann verstehen wir, dass vielleicht Männer dann, ob die nun gläubig sind oder nicht, gewonnen werden, wenn ihre Frauen ihnen so christusähnlich begegnen. Es ist, als wollte Petrus sagen, schau, ihr Frauen müsst lernen, folgenden Satz zu sagen. Es ist mein Wunsch und mein Verlangen, dass mein Ehemann von Gott geehrt wird und Gott ehrt. Dass mein Mann Gott ehrt und von Gott geehrt wird. Dafür lebe ich in dieser Beziehung, als um des Herrn willen. Und dann noch zu den Männern, Vers 7, ihr Männer gleicherweise wohnet bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schweren Gefäße, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das eure Gebete nicht verhindert werden. Wir merken, es heißt hier, ihr Männer gleicherweise, in gleicher Weise. Und manche sehen darin eine direkte Aufforderung auch, dass dieses Prinzip der Ordnung oder der Unterordnung, Epheserbrief Kapitel 4 wird es auch so beschrieben, Kapitel 5 wird das beschrieben, kurz bevor Paulus eben auf Männer und Frauen eingeht, dass wir einander uns unterordnen sollen. Es kann sein, das ist hier so auch gemeint, aber vielleicht auch da gemeint, dass Männer nun um des Herrn willen auch genau nun das Richtige tun, was in diesem Vers geschrieben steht. Das Erste ist, was er hier sagt, wohnet bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schweren Gefäß, dem weiblichen. Das Zweite, was er sagt, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade sind, und er begründet das damit, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Das Erste zuerst, mit Kenntnis, mit Erkenntnis, sagt er. Und das bedeutet doch einfach, dass wir Männer, und das tun wir uns wahrscheinlich oft schwer, dass wir Männer sehr bewusst und konkret darüber nachdenken müssen, uns Kenntnis aneignen müssen, über einmal zwei Dinge, nämlich einmal, was Ehe und welche Bedeutung Ehe in den Augen Gottes hat, um richtig damit in unserem Leben umgehen zu können. Als die, die in der Verantwortungslinie an zweiter Stelle stehen. Und wenn wir diesen größeren Aspekt der Ehe, auf die Ehe zeigt, nicht in unserer Erkenntnis haben, in dem, wie wir uns in der Ehe bewegen, dann kann es sein, dass manche unserer unerhörten Gebete genau da ihre Begründung finden. Weil wir es nicht erkannt haben und deshalb nicht als mit dieser Erkenntnis ausgestattet nun mit unseren Frauen leben. Das Zweite ist, wir müssen sehr gut nachdenken über das, wie unsere Frauen sind, was sie tun, wie sie fühlen und was sie brauchen. Ähnlich wie der Herr das mit den Seinen getan hat. Der weiß, was für ein Gemächte wir sind. Der weiß, was wir in unserem Leben schon alles getan haben. Und der genau weiß, was wir brauchen und deshalb uns erlöst und errettet hat. Und das Zweite, was Petrus den Männern sagt, ihnen Ehre gebend. Ihnen Ehre gebend. Darüber haben wir ja schon einiges in diesem Brief gelesen. Vers 17, erweist allen Ehre. Das gilt generell. Aber das gilt ganz besonders für uns Männer, in dem, wie wir uns unseren Frauen gegenüber in der Ehe bewegen. Und wieder, das sind Dinge, die, wo ich nicht gerade einen Schweißausbruch habe, aber doch, wo mir unwohl wird, weil ich merke, wie viel ich darin gefehlt habe und nach wie vor fehle in dem. Anzuerkennen, wertzuschätzen und das auch zum Ausdruck zu bringen. Es heißt, gebet ihnen Ehre. Nicht, du weißt ja, dass sie toll sind oder was auch immer sie sind, sondern nein, das soll Ausdruck finden. Das muss Ausdruck finden. Und dann erinnert Petrus gerade die Männer in der damaligen Zeit daran, wo zum Beispiel Frauen nicht erbberechtigt waren, nämlich, dass das für Frauen, wenn es um das Reich Gottes geht, ganz anders ist. Sie sind zwar das schwächere Gefäß, aber sie sind auch, wie er sagt, Miterben der Gnade des Lebens. Sie sind Miterben der Gnade des Lebens. Und das war, das bewegt uns heute nicht mehr so, aber das müssen wir uns vielleicht so vorstellen, das war für die damalige Gesellschaft revolutionär, das war ungewohnt. Die Frau war nicht erbberechtigt. Sie musste sogar dem Mann in ihrem Glauben folgen, wenn er das forderte. Da gab es diese Freiwilligkeit nicht, die wir heute genießen. Oder hoffen, dass unser Partner mit uns mitzieht. Das war Erwartung. Und nun sagt Petrus, schau, sie sind in der Hinsicht vom Herrn so geschätzt. Wenn Gott sie selber so ehrt und wertschätzt als Erben der Gnade des Lebens, wie viel mehr sollten wir Männer unsere Frauen wertschätzen und ihnen diese Ehre geben, da sie Miterben mit uns der Gnade des Lebens sind. Und so müssen wir Männer anfangen zu denken und dann auch zu leben, wenn es um diese Beziehung zwischen uns und unseren Frauen geht. Das liegt uns als Verantwortung auf. Das gehört zu dem, das uns Gott berufen hat und er, Christus, unser Haupt ist und nun auch in der Art und Weise von uns in gewisser Hinsicht Rechenschaft fordert. Und das hat Konsequenzen, denn wenn wir das nicht tun, trifft genau das zu, was wir im letzten Teil dieses 7. Verses sehen, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Stell dir das mal vor. Du kannst keine brüchige Ehe führen und glauben, dass Gott deine Gebete erhört. Darf ich das so spitz und so hart sagen? Petrus sagt es so. Unbereinigte Konflikte behindern das Gebet. Wir müssen sogar sagen, das betrifft nicht nur lässig die Ehe, sondern die ganze Gemeinde. Wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen und es sind unbereinigte Dinge da, auch zwischen Ehepartnern. Und wir verhalten uns in unseren Gebeten oft so, als würde Gott das wie ausblenden, dass ich gerade noch einen Streit mit meiner Frau hatte, wenn ich nun ihn anfange zu loben, zu preisen. Stell dir vor, was für eine Karikatur wir oft in den Augen Gottes darstellen, wenn wir uns so verhalten. Da streiten sich Geschwister, Brüder über irgendwelche unsinnigen oder unnötigen Dinge und meinen dann persönlich in der Stille Gott loben und preisen zu können. Was für eine Tragik! Was für eine groteske Situation! Als würde Gott nicht sehen, dass er vorher noch seinen Bruder beschimpfen hat oder missachtet hat oder nicht geehrt hat oder seine Schwester oder seine Frau oder den Ältesten oder einen Verantwortlichen. Als würde Gott das ausblenden und sich rein freuen an dem Lobgesang, nun, wenn er dann am Abend sein Dankgebet spricht. Wahrscheinlich würde Gott ihm sagen, wenn er das tun würde, halte deinen Mund, regle deine Verhältnisse, schau, dass wieder Ordnung in deine Beziehungen kommen und dann geziemt dir Lobgesang. Aber nicht so. Und wir unterschätzen das. Wir missachten das so oftmals in unserem Leben und auch eben in dem intimsten Bereich unserer menschlichen Beziehungen in der Ehe. War dir das bewusst durch die Jahre deiner Ehe mit einer Frau, dass dort in den Zeiten, wo es nicht gut lief, vielleicht auch jetzt, dass ein Gebetsblockierer war und ist. Und das sollten wir Männer lernen. Zum Schluss, wir haben hier zwei einfache Prinzipien, die uns Petrus hier vor Augen stellt. Einmal, ihr Frauen, anerkennt die Rolle und die Verantwortung eurer Männer und drückt eure Anerkennung in dieser christusähnlichen Schönheit aus, die vor Gott so wertvoll ist. Ihr Männer in derselben Weise, wohnt mit ihnen mit Kenntnis, mit Erkenntnis, um was es in der Ehe geht und wer eure Frauen sind. Und ehrt sie, wertschätzt sie, bringt das zum Ausdruck, sodass Gemeinschaft zu dritt nicht behindert wird. Es ist so, sollte eine Frau eigentlich sagen, ich sehne mich danach, ich wünsche mir, dass mein Mann die Rolle und Verantwortung wahrnehmen kann und was ich tun kann, werde ich tun, damit er das erreichen kann. Verse 1 bis 6. Der Mann sollte sagen, ich möchte meine Frau so wertschätzen. Ich möchte sie ehren, mehr als mich selber. Sie, wie es an anderer Stelle heißt, allgemein über alle Christen, den anderen höher achten als mich selber, um des Herrn willen, damit Gemeinschaft, damit eheliche Gemeinschaft mit dem Herrn nicht durch törichte Dinge blockiert und behindert wird. Und so sollte eigentlich unsere Ehe beschrieben werden können. Als zwei, die sich ihre Unterschiedlichkeit haben, als zwei, die hier und da miteinander ringen, ja, das ist okay. Aber die dann genau sich in diesen Versen wiederfinden und anfangen, das zu leben. Denn Sinclair Ferguson hat in einem Beitrag geschrieben, die Ehe ist das eine und einzige mächtigste evangelistische Werkzeug, das die Kirche, die Gemeinde in der heutigen Zeit hat. Und er hat voll und ganz recht. Hier kann sich gemeinsames christliches Leben noch unterscheiden von dem, wie es in der Welt aussieht. Tragisch ist, dass die Scheidungsrate unter Christen fast deckungsgleich ist mit denen aus der Welt. Und da können wir nur sagen, ja, Kapitel 3, 1 bis 7, nicht gelernt. schließe mit dem Vers aus 2. Korinther 5,9, wo das Anliegen von Petrus über diesen ganzen Brief gesehen nochmal wie zusammengefasst wird. Es heißt dort, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, er redet dort eben von dem Auferstehungsleib, ihm aber wohlgefällig zu sein. Deshalb beeifern wir uns in der Ehe, in dieser engsten Beziehung oder in der Unterordnung unter den Staat oder dort, wo wir arbeiten, auch in der Gemeinde, das sind die nächsten Verse, die wir dann ab Vers 8 finden, dort schreibt Paulus, beeifern wir uns. Nicht nur, ja, wir werden das schon machen. Nein, wir beeifern uns, ihm wohlgefällig zu sein und das zu lernen, was er uns in seinem Wort sagt. Wollen wir das lernen, mehr und mehr, auch in der Ehe? Gott segne sein Wort in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir ja einfach danken, dass dein Wort diese Eigenschaft hat, dass es unser Leben, unser Denken und Trachten oft so klar und deutlich in Frage stellt und uns in unserem Leben mit dir herausfordert, worum es uns eigentlich geht, was uns wichtig ist. Und ganz konkret auch in diesem Bereich, den wir aus diesen 7 Versen nehmen durften. Und Herr, ich kann mich nur in dein Licht stellen und bekennen und eingestehen, wie oft ich genau in diesen beiden so wichtigen Dingen, die in Vers 7 erwähnt sind, gefehlt habe. Und es noch eine Zeit wahrscheinlich brauchen wird, bis ich das wirklich lerne. Ich danke dir und wir danken dir, dass du uns ein treuer und gnädiger Gott bist und dass du durch dein Wort, durch deinen Geist in unserem Herzen, in unserem Denken, unserem Handeln vom Kopf bis zum Fuß uns mit deinem Wort durchdringen möchtest, sodass es sich in unserem Alltag, in unseren Begegnungen, gerade auch in dieser intimsten Gemeinschaft, die wir als Menschen hier auf der Erde haben, der Ehe, dass sich das doch auswirkt. Wir danken dir, dass du so viel Geduld und Gnade für uns hast, dass jede Schuld, jedes Zu-Kurz-Kommen, jedes Versäumnis doch gedeckt ist durch das, was du am Kreuz für uns vollbracht hast. Und wir beten um dein Helfen und Wirken in unserem Leben. Wir danken dir für deine Treue, für deine Gnade und befehlen uns deinem Segen an. Amen.